Was ist eigentlich ein Bohrbrüchel? Diese Frage wollen wir in unserer heutigen Folge des Biotopcasts beantworten. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin Maggie und neben mir sitzt Theresa.
Und wir haben heute Norbert Schäffer, den Vorsitzenden des Landesbund für Vogelschutz Bayern, zu uns eingeladen. Und er besucht uns heute als ein sehr, sehr begeisterter Unterstützer der Wiederansiedlung des Bohrbrüchels in den Alpen. Hallo Norbert.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Ja, Norbert, wer ist denn nun der Bohrbrüchel? Weißt du selber?
Ich weiß es tatsächlich nicht. Ich habe mir jetzt überlegt, ob ich das kurz googeln soll, das Wort. Aber ich weiß nicht mal, wie man das Wort schreibt. Aber ich denke, es ist ein Name für den Bartgeier, oder?
Genau. Bohrbrüchel, das war so ein bisschen das schweizerische, österreichische Name, manchmal auch bayerisch. Bohrbrüchel ist der Beinbrecher. So wurde der Bartgeier früher umgangssprachlich auch genannt. Genau, man merkt jetzt schon, es ist kein besonders netter Name.
Ja, aufgrund seiner extremen Größe erfreute sich der Bartgeier ja bekannterweise nicht immer der größten Beliebtheit. Also im Gegenteil, es gab Gerüchte, er fresse Kinder oder triebe Bergsteiger in den Abgrund. Er wurde auch Lämmergeier genannt. Was ist dran an solchen Gerüchten?
Der Bartgeier ist völlig harmlos. Er kann rein anatomisch von seinen Beinen her überhaupt nichts Schweres wegtragen. Er kann vielleicht ein paar Knochen in die Luft tragen, die er dann zu Boden fallen lässt. Das macht er tatsächlich, um die zu zerbrechen. Der Bartgeier ernährt sich ausschließlich oder fast ausschließlich von Knochen. Also von daher, dass Bartgeier Kleinkinder wegtragen oder Lämmer wegtragen, das ist schlichtweg falsch. Das könnte er körperlich gar nicht, das hat es niemals gegeben. Was man sagen muss, ist, dass der Bartgeier, früher Lämmergeier genannt, sagen wir Bartgeier, dass er natürlich früher oftmals, dass nicht unterschieden wurde zwischen Steinadler und Bartgeier. Jetzt trägt auch der Steinadler keine Kinder weg. Aber so ein Steinadler kann schon mal ein Rehkitz oder ein Gamskitz reißen und das sehen natürlich dann die Leute draußen. Der Bartgeier kann das nicht. Wie gesagt, er frisst nur Knochen. Früher in Zeiten ohne Ferngläsern, da wurde aber nicht unterschieden zwischen Geier und Adler und da gab es, ja, kam sicherlich zu Verwechslungen und man hat damals einfach alles umgebracht, was irgendwie einen krummen Schnabel hatte. Der Bartgeier ist ja in den ganzen Alpen ausgerottet worden. Jetzt kommt er Gott sei Dank zurück. Ist völlig harmlos, braucht niemand Angst haben davor.
Du hast erwähnt, dass der Bartgeier sich ausschließlich von Knochen ernährt. Das ist ja eine sehr, sehr ungewöhnliche Ernährungsform. Wie macht der Bartgeier das, dass er sich von Knochen ernähren kann?
Der Bartgeier ist so in dieser Aufeinanderfolge von Aasfressern der allerletzte. Der kommt also tatsächlich erst, wenn nichts mehr übrig ist, wenn nur noch buchstäblich nur noch Knochen übrig sind. Er kann dann ganze Rehbeine zum Beispiel schlucken. Das sieht unglaublich aus. Der kann also ohne weiteres mal so ein 25 cm langes Beinstück schlucken, nur die Knochen, und löst dann in seinem Magen mit sehr aggressiver Magensäure, das muss man sich vorstellen, das ist so sauer wie Batteriesäure, löst er diese Knochen auf. Knochen sind eigentlich verblüffend nährstoffreich, aber die meisten Tiere können die nicht auflösen. Der Bartgeier kann das. Er ernährt sich, wie gesagt, fast ausschließlich von Knochen. Ich sage fast ausschließlich, weil er zur Brutzeit, wenn er Junge füttert, gelegentlich mal auch Knochen nimmt mit ein bisschen Fleisch dran, weil die ja auch Flüssigkeit brauchen. Die Jungvögel können nicht trinken und da bringen die Altvögel dann für den Jungvogel, ist jeweils nur einer, auch mal ein bisschen Fleisch in den Horst, aber ansonsten nur Knochen. Im Mittelmeerraum, da kommt noch dazu, da frisst der Bartgeier gelegentlich auch mal Schildkröten. So eine Schildkröte ist für einen Bartgeier nichts anderes als eine Röhrenknochen. Außenrum ist was Hartes und innen ist was Weiches. Die Schildkröten, die nimmt er dann allerdings schon auch lebend mit in die Luft. Die kann er tragen. Stell ich mir ziemlich fürchterlich vor für so eine Schildkröte, ja, wie die da runterfällt. Das macht er. Aber für den Menschen und für andere Tiere ist der Bartgeier völlig harmlos. Er ernährt sich tatsächlich nur von Knochen.
Sehr, sehr interessant. Du hast gerade schon die Ausrottung des Bartgeiers erwähnt, was ja ein sehr, sehr trauriger Aspekt in der Geschichte ist. Welchen Anteil hatte diese riesige Angst vor dem Bartgeier und kam die Angst wirklich nur von der Größe des Bartgeiers oder spielten da auch andere Aspekte mit rein?
Hm. den Bartgeier hat man natürlich immer wieder auf Kadavern gesehen, auf Skeletten gesehen und von daher haben Leute vielleicht angenommen, dass er diese Tiere auch tatsächlich geschlagen hat. Das tut er nicht, das wissen wir und von daher war der Grund, warum der Bartgeier verfolgt wurde, aktiv verfolgt wurde, geschossen wurde, vergiftet wurde, war tatsächlich seine Größe und zum Teil die Verwechslung mit dem Steinadler, aber vor allem die Größe. Und wer einen Bartgeier mal fliegen hat sehen, jetzt nicht in 3000 Meter Höhe hoch über einem Berggipfel, sondern, und das ist mir mal passiert, wenige Meter über meinem Kopf, bei 2,90 Meter Flügelspannweite, das ist schon fast bedrohlich. Er ist immer noch völlig harmlos. Aber da fliegt also nicht irgendwie ein Kolkrabe oder so über einen, sondern das ist ist größer als ein Scheunentor. 2,90 Meter, das ist schon ein gewaltiger Vogel. Und der hat die Leute einfach damals beunruhigt. Es gab natürlich viele Gerüchte dann und daraufhin ist der Bartgeier tatsächlich intensiv verfolgt worden in den gesamten Alpen. Er ist ausgerottet worden. Das letzte Tier wurde im Austertal erschossen im Jahr 1912. Und ich weiß den Termin so genau, weil wir in diesem Austertal waren im Jahr 2012, genau 100 Jahre später. Das Wiederansiedlungsprojekt in den Alpen läuft ja schon seit ungefähr 40 Jahren und wir haben tatsächlich im Austertal dann Bartgeier fliegen sehen, genau an der Stelle, an der der letzte Bartgeier geschossen wurde.
Also sehe ich das schon so, also die Jagd war sehr entscheidend für das Verschwinden des Bartgeiers in den Alpen. Wie ist es denn sonst so? Bei vielen Tieren fehlt ja auch einfach der Lebensraum. Wie ist das beim Bartgeier? Ist da der Lebensraum intakt?
Wir haben beim Bartgeier eine Studie anfertigen lassen, ob der Bartgeier in Bayern leben kann. Eine Machbarkeitsstudie für dieses Auswilderungsprojekt.
Was genau ist denn eine Machbarkeitsstudie? Also Studie, was schaut man sich bei einer Machbarkeitsstudie an?
In einer Machbarkeitsstudie haben wir uns angeschaut, ob der Vogel wieder bei uns leben kann. Ob er genug Nahrung findet, ob der Lebensraum giftfrei ist, ob die Menschen seine Anwesenheit akzeptieren würden oder ob wir damit rechnen müssen, dass er sofort wieder geschossen wird. Dann würden wir natürlich keine Vögel auswildern, das ist klar. Wir haben also einfach geguckt, ob es machbar ist, Bartgeier nach Bayern zurückzuholen und wir kamen zum Ergebnis, es ist kein Problem. Da fließen übrigens auch so Punkte ein wie: Gibt es sehr viele Stromleitungen, an denen der Bartgeier verunglücken kann? All das ist nicht der Fall im Nationalpark Berchtesgaden. Der Bartgeier hat dort gelebt und kann auch in Zukunft wieder dort leben. Nicht isoliert, sondern das ist natürlich Teil des Verbreitungsgebietes, das sich wirklich dann ja, über den ganzen Alpenraum hinzieht und weit darüber hinaus. Und von daher gehen wir fest davon aus, dass es keinen Grund gibt, dass der Bartgeier nicht dort leben kann. Er ist verschwunden, weil er verfolgt wurde. Diese Verfolgung, diese unmittelbare Verfolgung, Schießen und Vergiften, gibt es nicht mehr. Das Einzige, was uns Sorgen macht, ist der Einsatz von bleihaltiger Jagdmunition. Diese bleihaltige Jagdmunition führt dazu, dass Bartgeier vergiftet werden. Wenn also ein Tier geschossen wird, ein Reh zum Beispiel geschossen wird mit bleihaltiger Munition, mit Kugeln, dann bleibt ein Teil von diesem Blei in dem Tier, auch in den, gegebenenfalls auch in den Knochen. Und wenn dieses Tier dann draußen liegen bleibt, vergiftet sich der Bartgeier. Das müssen wir in den Griff kriegen. Das ist der einzige Faktor, der dem Bartgeier noch gefährlich werden kann.
Ist das im Nationalpark denn üblich, dass da noch gejagt wird?
Im Nationalpark wird schon seit langem nicht mehr mit bleihaltiger Munition gejagt, sondern nur noch bleifrei. Mhm. Es ist eine alte Forderung des LBV, dass insgesamt auf bleihaltige Munition verzichtet wird, weil viele Vögel, das sind nicht nur Bartgeier, das sind Steinadler, Seeadler, viele Arten, Rotmelane, Mäusebussarde, die sich an mit bleihaltiger Munition verseuchten Tierkadavern vergiften. In vielen Ländern wird bleifrei gejagt. Es gibt Alternativen. Es ist nur, wir konnten es in Bayern nicht durchsetzen und durch dieses Auswilderungsprojekt der beiden Bartgeier in Berchtesgaden ist wieder Bewegung in die Diskussion gekommen. Auf dem Gebiet der Staatsforstner, das ist etwa ein Drittel unserer Waldfläche in Bayern, darf ab dem neuen Jagdjahr, es beginnt am 1. April 2022, nicht mehr mit bleihaltiger Munition gejagt werden. Das ist ein großer Erfolg und wir gehen davon aus, dass viele Privatjäger und auch die Kommunen in Gemeinden und Städten, die haben ja auch große Flächen, wo gejagt wird, dass auch dort in Zukunft nur noch bleifrei gejagt werden darf. Das ist ein großer Erfolg im Naturschutz, der ermöglicht wurde durch dieses Auswilderungsprojekt Bartgeier.
Du setzt dich ja sehr, sehr stark für den Schutz des Bartgeiers ein. Warum siehst du das als deine Aufgabe? Also was fasziniert dich an dem Bartgeier? Was motiviert dich dazu, diesen Vogel so sehr zu schützen und dich so sehr für diesen Vogel und die Erhaltung dieses Vogels einzusetzen?
Der Bartgeier steht nicht für einen gesamten Lebensraum. Das ist anders als beispielsweise Kiebitz oder Feldlerche oder Rebhuhn, die natürlich für die Agrarlandschaft, für Felder und Wiesen stehen. Der Bartgeier ist ein Teil des Lebensraumes, der Nationalpark, ich habe es mal so formuliert, war auch ohne den Bartgeier sehr schön, der Nationalpark Berchtesgaden. Ich denke trotzdem, dass wir alles dran setzen müssen, dass diese Art zu uns zurückkommt, weil wir für den Bartgeier eine internationale Verantwortung haben. Bartgeier, ja, das große Ziel auch des LBV ist es, Bartgeier wieder anzusiedeln und eine durchgehende Verbreitung zu haben von Marokko über Spanien, die Pyrenäen, das französische Zentralmassiv, die gesamten Alpen und dann den Balkan, Türkei und rein nach Zentralasien, eine riesengroße Fläche. Und da fehlt uns momentan, haben wir noch eine große Lücke drin, auf dem Balkan und in den Ostalpen, da setzen wir an. Ganz wichtig, dieses Bartgeier-Projekt ist Teil eines internationalen Projektes. Wir haben hier eine internationale Verantwortung. Das ist das eine. Das andere, bleifreie Munition, habe ich bereits erwähnt. Es war uns ganz, ganz wichtig, diesem Thema bleifreie Munition ein Gesicht zu geben, der Gefährdung durch bleihaltige Munition ein Gesicht zu geben. Und das Gesicht sind die Bartgeier. Da ist eben jetzt Bewegung in die Diskussion gekommen. Was mir aber persönlich auch sehr wichtig ist, Bartgeier gehören einfach in die Alpen und begeistern die Menschen. Und die Tatsache, dass wir so fantastische Bilder schaffen können, muss für uns auch Antrieb sein, dass wir es machen. Wer mal einen Bartgeier gesehen hat, der am Königssee über St. Bartholomä fliegt, an der Watzmann-Ostwand entlang, das sind Weltklasse Bilder, die Menschen bewegen. Ich habe niemanden bisher getroffen, der einen Bartgeier gesehen hat und gesagt hat, das ist mir egal. Wir können durch den Bartgeier die Menschen für unsere Natur begeistern und das halte ich für einen ganz, ganz wichtigen Aspekt. Das gelingt uns jetzt mit so manchen Wirbellosen oder so, ja, mit Insekten oder Schnecken oder so, gelingt uns das manchmal nicht. Vögel eignen sich dafür, dass wir Begeisterung wecken und ein Bartgeier ist einfach absolut Weltklasse.
Ich persönlich habe leider noch nie einen Bartgeier in Realität fliegen sehen dürfen. Aber was mich trotzdem sehr, sehr über diesen Vogel fasziniert hat, ist die individuelle Persönlichkeit. Ich habe mich in den letzten Tagen sehr stark mit dem Vogel beschäftigt und mich haben einfach die Unterschiede fasziniert, die es bei den unterschiedlichen Vögeln gibt, wie manche Vögel etwas mutiger sind und andere Vögel schüchterner sind und es sich fast schon anfühlt, als wenn sie Charaktere hätten wie Menschen.
Wir gehen davon aus, dass tatsächlich viele Arten, dass auch Kohlmeisen Charaktere haben. Es gibt so ein paar Studien dazu, da gibt es mutigere Kohlmeisen und vorsichtigere Kohlmeisen, aber das fällt natürlich nicht auf. Und Kohlmeisen, Kleinvögel, werden nicht alt. Bartgeier können sehr, sehr alt werden, ohne weiteres 35, 40, 45 Jahre. Und sie sind individuell erkennbar. Gerade unsere Bartgeier, die wir ausgewildert haben, da haben wir die Federn gebleicht, das ist also wie ein Fingerabdruck. Wir können bis zur Mauser, das wird so 2 bis 3 Jahre dauern, tatsächlich die Vögel individuell erkennen. Das ist dann nicht Bavaria, das ist nicht irgendein Bartgeier, sondern es ist dann entweder die Bavaria oder die Walli, so heißen die beiden Weibchen, die wir ausgewildert haben.
Ganz kurz, bei der Mauser, da werfen die Vögel quasi die Federn ab, die genau. Ihr auch gebleicht habt und genau. Kriegen dann neue.
Und dann kriegen die neue und dann ist diese Individualität, die geht dann verloren. Dieses Bleichen der Federn, in den ersten Jahren sind die Bartgeier sehr dunkel gefärbt und wir haben also die Federn, einzelne Federn gebleicht, ähnlich wie man das bei Haaren macht. Ja. Ja, also wenn man Haare mit Wasserstoffperoxid blond färbt, genau das gleiche haben wir mit Bartgeier mit einzelnen Federn gemacht. So werden alle Bartgeier, die in Auswilderungsprogrammen sind, in den gesamten Alpen individuell markiert. Und wenn jetzt der Bartgeier da oben fliegt, dann sehe ich nicht nur einen Bartgeier, sondern ich sehe tatsächlich ein Individuum, das dann auch einen Namen hat. Valli und Bavaria, die beiden, die bei uns ausgewildert wurden. Die haben übrigens auch Sender, Satellitensender, die uns zeigen in Echtzeit. Jederzeit kann man im Internet dann nachgucken, wo die Vögel fliegen, wo sie sich gerade aufhalten. Und dadurch können wir also die einzelnen Tiere genau verfolgen. Und das gibt uns dann auch die Möglichkeit, so ein bisschen in den Charakter dieser Tiere reinzuschauen, weil ich nicht irgendeinen Bartgeier sehe, sondern ich sehe ein mir bekanntes Individuum. Und da gibt es tatsächlich Unterschiede. Das haben wir auch gesehen. Valli und Bavaria waren schon sehr unterschiedlich. Der eine Vogel eher so ein bisschen vorsichtig, der andere ein bisschen draufgängerischer. Da gibt es tatsächlich Charakterunterschiede, ja.
Jetzt haben wir schon ganz viel über das Auswilderungsprojekt gesprochen. Vielleicht erzählst du den Zuhörern noch mal ganz kurz, wie war das für dich? Zwei junge Bartgeier-Damen wurden also da im Nationalpark Berchtesgaden ausgewildert.
Ja, das Ganze hat natürlich nicht mit der Auswilderung begonnen, sondern da waren Jahre Vorbereitung, insgesamt 3 Jahre intensive Vorbereitung vorgeschalten. Wir haben eine Studie anfertigen lassen, diese bereits erwähnte Machbarkeitsstudie, ob die Vögel überhaupt in Berchtesgaden leben können. Die Antwort ist ganz klar, sie können dort leben. Und dann mussten wir erstmal natürlich Bartgeier-Jungvögel, da werden Jungvögel ausgewildert, die noch nicht flugfähig sind. Die kommen dann in eine Felsnische, werden dort gefüttert, bis sie dann tatsächlich selbstständig fliegen, bis sie ausfliegen. Aber diese Vögel kann man natürlich nicht irgendwo auf eBay kaufen oder so, sondern die muss man, aus einem Zuchtprogramm haben wir die bekommen. Und auch da ist es nicht garantiert, dass die Vögel jedes Jahr züchten. Es ist ein Zusammenschluss von Zuchtstationen von Portugal bis Armenien. Und wir haben dann tatsächlich aus diesem Zuchtprogramm 2 Vögel bekommen, werden auch in den nächsten, es ist ein 10-Jahre-Projekt, in den nächsten Jahren jeweils 2 bis 3 Jungvögel bekommen. Die ersten Vögel kamen aus Spanien, sind nicht verwandt oder nur, ich glaube, sind Großcousinen, ja, also ganz, ganz weitschichtig verwandt, sind 2 Weibchen. Haben mir natürlich schon Leute gesagt, da brauche ich doch kein Biologe sein, aber 2 Weibchen, die werden noch keine Jungen kriegen. Werden sie auch nicht, das ist ganz klar. Die werden auch, es wird erstmal 6-7 Jahre dauern, bis die geschlechtsreif werden. Und bis dahin haben wir weitere Vögel ausgewildert, beziehungsweise dann treffen die vielleicht mal wie es Toni Wegscheider, unser Mann vor Ort im Berchtesgaden, formuliert hat, vielleicht treffen die dann mal einen strammen Tiroler, der rüberkommt. Also von daher, schauen wir mal, es ist nicht so, dass die beiden, die wir ausgewildert haben, jetzt im nächsten Jahr bereits Junge bekommen und dann viele glückliche Bartgeier durch Berchtesgaden fliegen. Das ist ein sehr langfristiges Projekt. Es dauert 6 bis 7 Jahre, bis die Vögel geschlechtsreif werden. Und was sie bis dahin machen, wissen wir nicht. Wir werden es verfolgen. Die haben diese Satellitensender. Es gibt Bartgeier, die unmittelbar nach der Auswilderung an die Nordsee geflogen sind. Es könnte sein, dass sie auf den Balkan fliegen oder dass sie nach Frankreich fliegen. Das wissen wir nicht. Wir werden es verfolgen. Insgesamt ist es ein großes 10-Jahre-Projekt. Es hat 3 Jahre Vorbereitung gekostet. Aber ein sehr intensiver Tag war dann natürlich der 10. Juni. Der Tag, an dem die Vögel ausgewildert wurden mit gigantischem Presseecho, das war überall, mit sehr großem Medieninteresse vor Ort und natürlich auch mit großem politischen Interesse und öffentlichem Interesse. Seitdem pilgern die Leute dahin und schauen sich die Vögel an. Kann übrigens jeder machen, kann man auch mit LBV-Begleitung machen, sich einfach anmelden bei bartgeier@lbv.de. Wir haben Leute vor Ort, die immer wissen, wo die Vögel sind und da kann man fragen, da kann man mal mit denen rausgehen. Das Angebot machen wir allen. Wer das möchte, bartgeier@lbv.de und dann nach Berchtesgaden in den Nationalpark fahren, dann kann man sich da die Bartgeier anschauen. Für mich persönlich der schönste Tag war aber wohl nicht dieser ganze Medienrummel am 10. Juni, sondern jetzt muss ich überlegen, ich glaube es war der 8. Juli. als einer der beiden Vögel Bavaria ausgeflogen ist, weil natürlich erst ab dem Moment, an dem der Vogel dann frei fliegt, bis dahin saßen sie in der Brutnische und sind dort gefüttert worden, erst dann ist es wirklich ein freilebender Bartgeier und da durfte ich dabei sein. Das war schon ein ganz, ganz besonderer Moment.
Und der Moment war ja wahrscheinlich auch eine Belohnung. Ihr hattet auch am Anfang ein paar Rückschläge. Ihr wolltet ja ursprünglich Vögel aus dem Zuchtprogramm vom Tiergarten Nürnberg haben. Das hat aber ja leider nicht funktioniert.
Das hat noch nicht funktioniert. Wir gehen davon aus, dass in einem der nächsten Jahre, vielleicht bereits im nächsten Jahr, dann tatsächlich Jungvögel aus Nürnberg kommen. Im ersten Jahr hat das, wie in vielen anderen Zuchtstationen, war die Brut dort nicht erfolgreich. Bartgeier brüten nicht jedes Jahr erfolgreich. Das ist völlig normal. Darum hatten wir dieses Jahr zwei Vögel aus Spanien. Die Nürnberger haben ein Zuchtpaar. Wir gehen davon aus, dass sie, ja, jetzt ist Oktober, die fangen jetzt schon langsam wieder an zu balzen, werden so im Dezember dann vielleicht Eier legen und dann im Januar schlüpfen. Also wir gehen davon aus, wir hoffen, dass wir dann Nürnberger Vögel bekommen aus dem Tiergarten Nürnberg hier und dass wir dann tatsächlich auch fränkische, bayerische Vögel in Berchtesgaden auswildern können.
Und diese Vögel dienen dann gewissermaßen als Stabilisator für eine Population in den Alpen, die schon vorhanden ist. Also in den Alpen leben ja rund 300 Exemplare.
Das ist richtig, ja. Das ist richtig. Sind also bei weitem nicht die ersten Bartgeier in den Alpen. Der Bartgeier war ausgerottet. Der letzte Vogel erschossen 1912. Und das Wiederansiedlungsprojekt hat in den 80er Jahren bereits damit angefangen. Es ist in den Westalpen mittlerweile ein relativ, es werden immer noch Vögel ausgewildert, aber der Bestand reproduziert gut, sie vermehren sich gut, die Vögel. Es werden tatsächlich immer mehr und von daher, da sind wir ganz glücklich drüber, aber wir kommen in den Ostalpen, da kamen wir nicht weiter und darum haben wir gesagt, da müssen wir jetzt mit unserem Auswilderungsprogramm ansetzen. Es ist eben nicht so, dass wir, der Eindruck ist ein bisschen entstanden und der ist falsch, es ist nicht so, dass wir einen Brutbestand aufbauen wollen in Berchtesgaden, in Isolation, sondern der hängt dann dran an dem Brutbestand in den ganzen Alpen und darüber hinaus. Und da ist halt in den Ostalpen momentan eine große Lücke da. Wir denken, dass Berchtesgaden hier ideal ist für dieses Auswilderungsprogramm. Wir wissen von anderen Auswilderungsprogrammen, dass etwa 2/3 der Vögel zurückkommen in eine Region etwa 20 Kilometer um den Auswilderungsort. Es könnte also sein, dass wir gehen davon aus, dass von den 20 bis 30 Vögel, die wir auswildern werden, einige hier bleiben, wobei, wenn ich sage hier, dann vielleicht nicht in Berchtesgaden im Nationalpark, sondern ja, vielleicht auch über der Grenze drüben in Österreich, aber auch darüber freuen wir uns dann.
Ja, es gibt ja auch ganz viele andere Arten, die lange hier in Deutschland nicht mehr da waren, wie zum Beispiel den Wolf, bei dem es sehr, sehr große Probleme gibt. Wie sieht das beim Bartgeier aus?
Der Bartgeier ist tatsächlich eine der wenigen, mir fällt überhaupt keine andere Art ein, die spektakulär ist, die ausgerottet wurde und deren Rückkehr unproblematisch ist. Das hat sich auch an dem Auswilderungstag am 10. Juni gezeigt. Da gab es keine Demonstrationen dagegen. Man kann nicht gegen eine Auswilderung von Bartgeiern sein. Es gibt überhaupt keinen Grund dafür. Das war wirklich auffällig. Ein großes Projekt mit viel Aufmerksamkeit und überhaupt kein Widerstand. Die Leute waren alle durch die Bank begeistert. Hätten wir ein Wiederansiedlungsprojekt Braunbär gemacht, der natürlich bei uns leben könnte, der hier gelebt hat früher, dann wäre natürlich der Widerstand riesengroß gewesen, weil Wolf, Bär natürlich solche Arten Schwierigkeiten machen. Und das erkennt auch der ÖBV an, dass es diese Schwierigkeiten gibt. Beim Wolf erleben wir das ganz konkret. Der Wolf macht Schwierigkeiten. Trotzdem sagen wir, der Wolf gehört hierher. Wie gesagt, Bartgeier, Gott sei Dank, keinerlei Probleme. Aber beim Wolf, und das ist mir wichtig, das sehen wir als LBV durchaus, dass er Schwierigkeiten machen kann. Unsere Logik hier ist, oder unsere Vorgehensweise, unsere Position ist, und das gilt auch für Arten wie Kormoran, Graureiher, Biber, die gesamten Konfliktarten. Unsere Position ist ganz klar, Wir wollen, dass diese Arten nach Bayern zurückkommen, weil sie hierher gehören. Wir erkennen natürlich, dass sie Probleme machen können. Wir fordern Präventionsmaßnahmen, das heißt, dass also zum Beispiel beim Wolf Zäune um Weidetiere, um Rinder oder Schafe gezogen werden. Wir sagen aber auch, wo diese Zäune überwunden werden, wo der Wolf dann über den Zaun springt, oder wo diese Zäune, Präventionsmaßnahmen generell nicht möglich sind. Im Gebirge kann ich halt einfach nicht überall Zäune ziehen, das geht nicht. Und wenn es dann zu Schäden kommt, wenn es dann tatsächlich zu gerissenen Tieren kommt, dann muss man den Schaden erstatten. Und wenn sich das wiederholt abspielt, dann muss man auch bereit sein, Tiere, wie man Wölfe, wie man ja landläufig sagt, zu entnehmen. Das heißt in dem Fall zu schießen. Das ist nicht schön, das ist nicht schön. Aber das ist ein pragmatischer, fachlich fundierter Umgang mit diesen Arten. Aber ganz wichtig nochmal zum Anfang zurück, wir geben Wolf und Co. eine Daseinsberechtigung. Wir wollen unsere Weidetiere schützen. Wenn es aber zu unvermeidbaren Schäden kommt, dann muss man auch mal bereit sein, die Zähne zusammenzubeißen und einen Wolf, den würden nicht wir schießen, aber wir würden den Abschuss dann akzeptieren.
Du hast vorhin davon gesprochen, dass 1912 der letzte Bartgeier geschossen wurde. Seit 1912 hat die Welt sich ja total geändert. Es gibt jetzt ganz andere Gefahren, die für Bartgeier existent sind. Was für Gefahren sind das konkret? Wovor kann man Bartgeier vielleicht auch schützen, wenn man die richtigen Maßnahmen ergreift?
Der Bartgeier kann tatsächlich bei uns leben. Die Alpen, das ist einer dieser Lebensräume, der sich weniger verändert hat als zum Beispiel die Agrarlandschaft. Selbstverständlich sieht unsere Agrarlandschaft grundlegend anders aus. Die Wiesen und Felder um uns herum sehen grundlegend anders aus als vor 100 Jahren. Das ist auch der Grund, warum wir allein in den letzten 40 Jahren in der Agrarlandschaft, also in Wiesen, Weiden und auf Feldern, etwa die Hälfte der Feldvögel verloren haben. Feldlerchen beim Kiebitz sind sogar 90%, beim Rebhuhn 95%. Dort haben wir sehr, sehr vieles verloren, sehr viele Arten verloren, in der Agrarlandschaft. Im Gebirge ist das nicht der Fall. Der Lebensraum für den Bartgeier sieht jetzt unwesentlich anders aus als vor 100 Jahren. Was sich dort natürlich verändert hat, ist, es sind Stromleitungen oder ja, Seilbahnen und so weiter gebaut worden. Das haben wir uns genau angeguckt und das ist im Berchtesgaden kein großes Problem. Aber ansonsten unterscheidet sich der Lebensraum nicht fundamental aus Sicht des Bartgeiers. Selbstverständlich wird die Beweidung etwas andere sein auf den Almen und so weiter und so weiter. Aber der Bartgeier konnte damals dort leben. Er ist verschwunden, weil er aktiv verfolgt wurde. Er ist nicht ausgestorben. Er ist ausgerottet worden. Und wir gehen davon aus, dass der Bartgeier in den Bayerischen Alpen, wenn er nicht aktiv geschossen wird und wenn wir dieses Thema bleihaltige Munition tatsächlich in den Griff bekommen, dass er dann dort leben kann. Das ist übrigens auch beim Wolf der Fall. Der Wolf, der Probleme macht, muss ich nochmal betonen. Aber auch der Wolf kann bei uns leben. Aus Sicht des Wolfes ist eigentlich ganz Bayern ein geeigneter Lebensraum. Wenn wir sagen, der Wolf passt nicht in die Alpen, weil er dort Weidetiere, Rinder zum Beispiel oder Schafe reißt, dann ist es eine natürlich unsere Sicht der Dinge. Der Wolf könnte dort leben, der Wolf kann in Bayern im Prinzip überall leben, wo er nicht geschossen wird, vergiftet wird, was natürlich illegal ist, wo also nicht geschossen wird, vergiftet wird oder vom Auto überfahren wird. Und das sind viele Teile in Bayern, da könnte der Wolf ohne weiteres existieren, aber es kann gut sein, dass wir ihm dort kein Existenzrecht geben. Beim Bartgeier völlig unproblematisch. Der kann in den Alpen jetzt noch genauso gut leben wie vor 100 Jahren, solange man ihn eben nicht schießt.
Und der Tourismus in den Alpen hat sich ja aber massiv verstärkt in den letzten 100 Jahren oder 110 Jahren, seitdem der Bartgeier ausgestorben ist. Ist das ein Problem?
Das sehen wir im Moment nicht als Problem. Wir müssen ein bisschen aufpassen, aber es gibt natürlich immer Tourismusentwicklungen, mit denen hat man eigentlich nicht gerechnet. Stichwort E-Bikes, wo jetzt in Regionen gefahren wird. Da kamen früher einfach nicht viele Menschen hin. Skifahren 24 Stunden, dass man also am Münchner Hauptbahnhof wegfährt, abends um 7 und dann Skitouren nachts macht mit Stirnlampen, die so stark sind wie Autoscheinwerfer, das kannten wir natürlich vor 10 oder 20 Jahren nicht. Gleitschirmfliegen, wir wissen nicht, wie sich das auswirkt. Von daher, man muss immer vorsichtig sein. Es kann tatsächlich Entwicklungen geben, die im Moment überhaupt nicht vorhersehbar sind und die sich dann negativ auf die Natur, vielleicht auch auf den Bartgeier auswirken. Das Fliegen von Drohnen, wir wissen nicht, wie viele Vögel auf Drohnen reagieren. Vor 20 Jahren gab es keine Drohnen, aber im Moment sehen wir keine Bedrohung, insbesondere im Nationalpark Berchtesgaden, wo ja die touristische Nutzung ohnehin ein Stück weit eingeschränkt ist. Ich darf dort keine Drohnen fliegen, ich darf dort nicht überall mit dem Gleitschirm rumfliegen und so weiter. Also von daher muss man beobachten, da können sich neue Entwicklungen ergeben, mit denen wir im Moment noch nicht rechnen, aber ich gehe fest davon aus, dass derzeit die Bayerischen Alpen ein geeigneter Bartgeier-Lebensraum sind und dass sie das auch bleibt, dass die Alpen, die Bayerischen Alpen das auch bleiben.
Norbert, du hast jetzt mehrmals schon das Thema bleihaltige Munition angeschnitten. Warum genau ist bleihaltige Munition so, so schädlich für Bartgeier?
Bartgeier brauchen die Überbleibsel von Tierkadavern und das ist in erster Linie, habe ich erzählt, die fressen in erster Linie Knochen. Wenn jetzt Tiere geschossen werden, Rothirsche oder Gämsen oder Rehe, dann wollen wir natürlich zunächst mal, dass die nicht verwertbaren Teile, die Beine zum Beispiel, die Schädel, dass die draußen bleiben und auch als Nahrung zur Verfügung stehen für eine ganze Reihe von Arten. Viele, viele Arten sind abhängig von Tierkadavern und zum Schluss dann eben auch der Bartgeier, der die Knochen frisst. Also von daher sollen diese Teile von Tieren, die man nicht verwerten kann, sollen draußen bleiben. Aber wenn die eben mit bleihaltiger Munition geschossen werden, dann kann sich dieses Blei im Körper verteilen. Das sind minimale Mengen. Aber der Bartgeier reagiert extrem empfindlich auf Blei. Blei ist ein Gift, da gibt es auch keinen Grenzwert. Ist auch bleibelastetes Fleisch, darf eigentlich auch nicht in den Verkehr kommen für den menschlichen Verzehr. Aber für uns ist es weniger belasten, wir können sogar Bleikugeln zum Beispiel wieder ausscheiden. Das kann der Bartgeier nicht, weil er durch diese extrem aggressive Magensäure alles auflöst und dieses Blei lagert sich dann sofort ins Gewebe ein und die sind selbst winzigen Mengen für den Bartgeier unmittelbar tödlich. Wir haben in den Alpen eine ganze Reihe von Bartgeiern gefunden, die Bleivergiftungen hatten. Das sind sehr kleine Mengen, da ist der Bartgeier hochempfindlich, empfindlicher als andere Arten, wobei auch Seeadler und andere Aasfresser, auch Steinadler, durchaus darunter leiden. Aber der Bartgeier ist hier schon die empfindlichste Art.
Nachdem wir jetzt über die etwas weniger erfreulichen Seiten des Bartgeiers oder für den Bartgeier geredet haben, würde ich gerne mit dir nochmal über deine erste Bartgeierbeobachtung reden. Die war ja schon sehr, sehr beeindruckend.
Und es ist einfach so eine schöne Geschichte.
Die wollen wir hier wirklich noch mal die wollen wir hier wirklich noch einbringen.
Ja, und ich erinnere mich tatsächlich noch gerne daran und sehr oft daran, die erste Bartgeierbeobachtung ist was einfach den allermeisten Menschen in Erinnerung bleibt.
Wahrscheinlich auch einfach wegen dieser massiven Größe, oder?
Das ist richtig. Also und bei mir war es eben, ich habe viele Bartgeier gesehen in vielen Bergregionen jetzt Europas und Asiens, im Tianjin kann man, ich war da beruflich, öfter in Kasachstan, Kirgisistan, da kann man Bartgeier sehen und kann die auch relativ nah sehen und das ist wirklich beeindruckend. Aber was wirklich bei mir hängen geblieben ist, das ist diese erste Bartgeierbeobachtung. Ich war damals Zivildienstleistender beim LBV, Landesbund für Vogelschutz, und bin damals mit einem Freund, der auch Zivildienstleistender war, nach Griechenland gefahren. Und wie zwei junge Männer das so machen, wir lagen also am Vormittag, Spätvormittag am Strand und haben gesagt, was könnten wir heute denn noch machen? Und irgendwann ist uns die Idee gekommen, wir könnten auf den Olymp steigen. Im Nachhinein, man ist jung und man ist dann auch nicht ganz so überlegt dann vielleicht. Aber das ist schon eine knackige Bergtour und wir sind erst nach Mittag eingestiegen, also losgegangen und sind dann zügig, wie ich es heute nicht mehr könnte, aber richtig, richtig flott den Berg hoch und haben gesagt, dass wir oben kurz unterm Gipfel übernachten.
Ja, das Zelt noch auf dem Rücken, gell?
Ja, haben wir ein Zelt mitgenommen, weil wir gesagt haben, ja, wir schaffen, runter kommen wir
vielleicht
nicht mehr.
Also ganz kurz zur Erklärung, der Olymp ist jetzt kein wirklich kleiner Berg.
Der Olymp ist kein kleiner Berg, oh, der müsste, geht fast auf 3000 Meter Höhe. Das ist also schon ein richtig knackiger Berg, ist aber keine Klettertour. Man kann also bis kurz unter den Gipfel eigentlich relativ bequem hochlaufen. Das ist also keine Klettertour, sondern wir sind einfach auf einem Steig hochgegangen, hatten uns erzählt, wie wir das so gemacht haben, das Zelt dann oben unterhalb des Gipfels, da ist ein Plateau, das so ein bisschen abschüssig ist und auf einer Seite und auf der anderen Seite senkrecht abfällt. Da haben wir unser Einmann so ein kleines Zelt aufgestellt und saßen dann vor dem Zelt, Sonnenuntergang, es wurde bitterkalt, nachts hat es gefroren und dann sitzt man da und dann kommt über diese, wir haben nicht mit Bargern gerechnet, dann kommt über die Kante, wir haben den Vogel vorher nicht gesehen, wenige Meter, der war vielleicht nur 3-4 Meter über uns, kommt ein Bartgeier hoch. Wir haben uns auf den Boden fallen lassen, wir sind unglaublich erschrocken zunächst mal und dann dieses, man kann es nicht beschreiben, dieser gigantische Vogel, 2,90 Meter, das ist nicht wie wenn eine Taube am Münchner Hauptbahnhof über den Kopf wegfliegt. Ja, da fliegt ein Scheunentor fliegt da über einen und er hat sich dann über uns hochgeschraubt und ja, wir haben erst im Nachhinein erfahren, ich muss zugeben, zu der Zeit vogelkundlich zwar interessiert, aber wir hatten jetzt keine Liste von Arten, die wir sehen wollten. Wir wussten nicht, dass es da Bartgeier gibt. Wir haben natürlich dann den Bartgeier erkannt. Den kann man nicht verwechseln, war ein erwachsenes, wunderschönes Tier. Und haben dann im Nachhinein erfahren, dass es diesen Bartgeier da oben gibt. Ein Stück unterhalb war dann eine Hütte. Der Hüttenwirt hat uns erzählt, dass er immer wieder Knochen vor die so einen Abhang runterwirft und dass der Bartgeier dort auch frisst. Der Bartgeier war bekannt und es war wohl einer der, vielleicht der letzte Bartgeier auf dem Olymp. Ich gehe aber davon aus, dass durch dieses Wiederansiedlungsprojekt, was wir ja auch auf dem Balkan dann dort ausdehnen wollen, dass wir auch dorthin Bartgeier zurückbekommen. Das Problem im Moment ist, dass dort noch sehr intensiv vergiftet wird. Da werden sehr viele Greifvögel im Moment noch vergiftet. Nicht gezielt die Greifvögel werden vergiftet, sondern es werden Wölfe vergiftet und an dem Gift gehen dann auch die Bartgeier oder Gänsegeier ein. Aber ich gehe davon aus, dass es wird noch viele Jahre dauern, aber dass wir sehen werden, dass der Bartgeier auch auf den Balkan und auch auf den Olymp zurückkommt.
Hättest du dir damals irgendwie vorstellen können, dass du einige Jahre später oder aktiv dazu beitragen würdest, dass der Bartgeier wieder in Deutschland angesiedelt wird? Beziehungsweise, wie denkst du, hättest du damals reagiert, wenn dir irgendjemand hätte sagen können, dass du heute geleistet hast, was du heute geleistet hast?
Also zunächst mal ist diese Bartgeier-Wiederansiedlung, ich bin der ÖBV-Vorsitzende und ich freue mich riesig über dieses Projekt, aber ich habe ihn natürlich nicht angesiedelt. Da haben viele, viele Gruppen mitgearbeitet, viele, viele Leute, der LBV, der Tiergarten in Nürnberg, der Nationalpark Berchtesgaden, ganz, ganz wichtig. Die Europäische Geierstiftung, die das gesamte Zuchtprogramm durchführt. Das ist eine,
zu der du aber auch gehörst.
Das ist eine Stiftung, ich sitze da im Vorstand. Ja, und also meine Geierbegeisterung, die ist da, die ist auch schon seit langem da. Aber ich habe damals natürlich nicht daran gedacht. Ja, das ist ganz klar. Das war einfach eine dieser Naturbeobachtungen, die man nie wieder vergisst, genauso wenig wie man, wer das erleben darf, ja, seinen ersten Elefanten, den vergisst man auch nicht. Wenn man mal einen Elefanten im Freiland sieht, das große Glück hat nicht jeder, das ist ganz klar, aber wer sowas mal gesehen hat, der vergisst das nicht wieder und ich habe meinen ersten Bartgeier nicht vergessen. Aber ich habe damals sicherlich nicht geplant, oh, den holen wir uns mal nach Berchtesgaden, wenn ich da mal LBV-Vorsitzender bin, ich war damals Zivildienstleister, habe noch nicht mal studiert und wie sich das Leben weiterentwickelt, wusste ich damals natürlich nicht. Aber es ist schon schön, wenn sich so Kreise schließen. Ja? Wenn man also in so einem Moment, als wir diesen Bartgeier dann tatsächlich oder die beiden in Berchtesgaden ausgewildert haben, wenn man dann auch daran denkt, wie man tatsächlich seinen ersten Bartgeier mal gesehen hat. Das ist, begeistert mich, wenn sich so Kreise schließen.
Vielen, vielen Dank für dieses unglaublich interessante Gespräch, Norbert.
Gerne.
Genau, wir haben jetzt eigentlich keine weiteren Fragen, aber gehen jetzt dann zur Pizza über, würde ich vorschlagen, wenn du noch ein bisschen Zeit hast. Für unsere Zuhörer ist diese Folge jetzt vorbei. Ihr könnt gerne nächstes Mal wieder einschalten. Was da dran kommt, wissen wir noch nicht. Macht's gut!